Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium im Kapitel 26, die Verse 36 bis 46. Da wird berichtet: Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen: Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus: Könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit ihr die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dann ging er ein zweites Mal einige Schritte weg und betete: Mein Vater, wenn es nicht anders möglich ist, dann trinke ich diesen Becher. Es soll geschehen, was du willst. Als er zurückkam, sah er, dass seine Jünger wieder eingeschlafen waren. Die Augen waren ihnen zugefallen. Jesus ließ sie schlafen. Wieder ging er weg und betete ein drittes Mal mit den gleichen Worten wie vorher. Dann ging er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen: Schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Seht, die Stunde ist da. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Seht, der mich verrät, ist schon da. Du bist so ganz anders, Herr Jesus. So ganz anders, als wir Menschen uns Gott vorstellen. Weis uns deinen Weg, dass wir ihn mit dir gehen. Amen. Wie tief kann Gott sinken? Ich meine, schaut euch an. Da liegt er am Boden, bettelt, winselt: Bitte, bitte, erspar mir das. Und dann gibt er sich auf, ganz wie du willst. Da ist kein: Ich will doch auch leben. Da ist kein: Ich habe doch auch ein Recht auf ein bisschen Glück. Das ist nicht einmal ein: Warum ich? Das soll Gott sein? Muss Gott nicht mächtig sein, stark, unerschütterlich? Da gibt es doch diese dummsinnige Frage mit dem Stein, die kennt ihr. Kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht aufheben kann? Weil wenn er so einen Stein nicht erschaffen kann, dann ist er nicht allmächtig. Aber wenn er ihn nicht aufheben kann, ist er auch nicht allmächtig. Also was jetzt? Also, drittens ist die Frage schon in sich selber blöd. Bitte, wo soll der Stein liegen? Auf der Erde sicher nicht, ist klar dafür. Dieser Stein müsste größer und massiver als die Erde sein, größer und massiver als jeder andere bekannte Himmelskörper. Also wann überhaupt müsste es die Erde von diesem Stein aufheben und nicht umgekehrt? Zweitens ist die Antwort ganz einfach. Ich verrate euch jetzt nicht, aber sie ist wirklich einfach. Und erstens und vor allem sagt diese Frage genau gar nichts über das Thema Allmacht. Die sagt nur was drüber aus, was wir Znirchteln uns unter Allmacht vorstellen. Und wir sind halt nicht so ganz allmächtig, ne? Und haben wirklich genau keine Ahnung. So ist es, wenn Menschen über Gott nachdenken. Menschen, die selber nicht Gott sind, und das sind halt die meisten. Ja. Die alten griechischen Denker, die sind ziemlich schnell draufgekommen, diese Geschichten, die sich die Griechen über die Götter erzählt haben, das waren eben genau das, nämlich Geschichten. Die waren schlaue Burschen, die alten griechischen Denker. Und wahrscheinlich hat es genauso schlaue Mädels gegeben, von denen wissen wir so gut wie nichts, leider. Und nein, ich weiß nicht, was Macho auf Griechisch heißt. Die alten griechischen Denker, die haben gewusst, über all diesen Göttertypen, da ist noch einer. Weit drüber, weit, weit drüber. Einer oder etwas, wer kann das schon wissen? Wenigstens das haben sie begriffen. To'on, das Seiende, haben sie ihn genannt, oder es. Erhaben, weit über allem stehend, unbewegt, unberührt, vor allem unberührt von dem, was bei uns passiert in der Zniertelsphäre. Ist auch nichts Neues, die Hindus wissen das schon lang, über den Göttern, davon haben die ein paar Millionen, über den Göttern ist Brahman, die Weltseele, über allem, in allem, alles erfüllend, alles durchdringend, unbewegt und unbewusst. Bei den Chinesen heißt es Qi und in der Esoterik verkaufen sie es derzeit als Energie. Übrigens, vor Jahrzehnten, wie ich Physik gelernt habe, da war der Begriff Energie noch einer aus der Physik Kraft mal Weg, messbar und berechenbar. Also wenn das nächste Mal irgendein Esoteriker in was für Energie das hört, frage ich mich noch, vor wie viel Kilowattstunden reden wir gerade, nur ungefähr. Gut, wie ich Physik gelernt habe, hat es ja nicht einmal Energie geheißen. Das hieß damals Arbeit. Kraft mal Weg. Messbar und berechenbar. Kommt nicht so gut. Stell dir vor, der Esoteriker, oh, ich fühle, wie mir aus dem Universum Arbeit zuströmt. Wer will das? Aber das nur nebenbei. Also diese Idee, ja, weit über der normalen Welt, über der Sphäre des Alltäglichen, über dem ganzen weltlichen Znirteltand, da gibt es das Reich des reinen Geistes, das Reich der Ideen, da das alles jenseitig und überdrüber, transzendent nennt man das dann. Und so stellt sich der kleine Marx dann auch Gott vor. Wenn der kleine Marx ja griechischer Denker ist oder ein hinduistischer Guru oder ein chinesischer Weiser oder ein Esoterik-Onkel. Gilt auch für Tanten. Die Muslime bekennen Allahu Akbar und meistens wird es übersetzt mit Gott ist groß. Ich habe mir erklären lassen, das stimmt nicht ganz, ich kann kein Arabisch, aber es war eine glaubwürdige Quelle, die mir gesagt hat, genau übersetzt heißt, Gott ist größer. Und wenn du dann fragst, größer ist was, kriegst du zutiefst eine österreichische Antwort, wurscht. Ja. Egal was, Gott ist immer größer. Und es stimmt ja auch. Egal was, Gott ist immer größer. Nur kann dieser Gedanke, Gott ist immer größer, auch missverständlich sein, missverstanden werden. Gott ist größer, das heißt dann schnell mal, Gott ist mächtiger, Gott ist stärker, Gott kann fester zuhören und wenn du es nicht spürst, dann tut er das auch. Gott ist anders. Gott ist anders. Im Philipperbrief, da beschreibt der Apostel Paulus, wie groß Jesus ist. Viele Ausleger vermuten, diese Stelle, diese Beschreibung ist gar nicht original von Paulus, sondern er baut da ein Lied ein, das die Gemeinden damals gesungen haben. Schaut, ihr wisst es ja, ihr singt es ja sogar. Er, gemeint ist Jesus, eh klar, er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja, bis in den Tod am Kreuz. So ist Gott wirklich, sagt Paulus. Na, Geschichten über Götter, die in menschlicher Gestalt eine Zeit lang auf der Erde wandeln, das hat es in der Antike gegeben. Genug. Diese Götter haben dann meistens irgendwelche Menschenfrauen, wie nennen wir es, besucht und haben ihnen so Halbgötter hinterlassen. fallweise eher seltener umgekehrt, also mit Göttinnen und Menschen, Männern. Aber dass Gott, der Eine, der Ewige, der Allmächtige, der Transzendente, dass der ein Mensch wird, in allem den Menschen gleich, so ganz richtig, mit allem drum und dran, in jeder Hinsicht wie ein Mensch, bis dahin, dass er völlig fertig am Rand des Zusammenbruchs in diesem Garten liegt und darum bettelt, dass ihm erspart bleibt, was ihm nicht erspart bleiben kann. Das konnten die griechischen Denker nicht denken. Das können die Muslime nicht denken, dass Gott, der Eine, der Ewige, der Allmächtige, dass der so tief sinkt, das ist für die schlicht und einfach gotteslästerlich. Und die hinduistischen und die chinesischen und die esoterischen Tanten und Onkel können das auch nicht denken. Qi, Brahman, das Universum, die Energie oder To'on, das Seiende, kann kein Mensch werden, kann schon gar nicht leiden, kann gar nichts tun, denn dieses oberste Wesen, wie immer du es nennst, dieses oberste Wesen des Menschen sich denken, das ist kein jemand, das ist ein Etwas. Sich seiner selbst nicht bewusst. Das kann nichts tun, das kann nur sein. Gott ist anders. Ganz anders. Der Gott, den wir aus der Bibel kennen, der ist nicht nur größer als andere, ihr wisst schon, größer als was, wurscht. Der Gott, den wir aus der Bibel kennen, der steht nicht nur über allem und schon gar nicht unbewegt und unberührt. Der Gott, den wir aus der Bibel kennen, der stellt sich auch unter alles und jeden. Dem bist du nicht wurscht. Der sinkt so tief, wie er nur kann, damit er da unten dich auch noch findet. Der macht das alles deinetwegen. Gott macht sich abhängig von dir. Entschuldigung. Haben Sie das mitverfolgt? Wie im Lauf dieser Geschichte Jesus immer fertiger wird. Am Anfang geht er in diesen Garten, lässt die meisten von seinen Jüngern zurück, nimmt nur seine drei besten Freunde mit. Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wacht mit mir, sagt er. Dann betet er. Als er zurückkommt, schlafen die. Zweiter Versuch, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Nein, können sie nicht. Beim dritten Mal resigniert er, gibt er auf, lässt sie schlafen. Er hätte sie so dringend gebraucht und sie lassen ihn hängen. Gibt es das, dass Gott jemanden braucht? Schwer vorzustellen, schwierig zu denken. Johannes Calvin, vielleicht der Gescheiteste, auf jeden Fall der Intellektuellste der Reformatoren, konnte das nicht denken. Es ist doch nicht vorstellbar, sagt Calvin, dass Gottes ewige Pläne und Absichten beeinflusst werden, gar verändert werden durch das, was ein einzelner Mensch tut. Es ist doch nicht denkbar, dass Gott seine ewigen Pläne und Absichten ändert, abhängig davon, was du machst, wie du dich entscheidest. Gott ist souverän, transzendent halt, du erinnerst dich. Und deswegen, sagt Calvin, deswegen kommt es auch nicht auf dich an, ob du auf ewig gerettet bist oder überhaupt, ob du auf ewig verdammt wirst. Weder auf das, was du tust, gut, da wurden sich alle Reformatoren einig, aber auch nicht darauf, ob du dich entschließt, an Jesus zu glauben. Es ist für jeden einzelnen Menschen von vornherein, von Ewigkeit her schon festgelegt, ob du gerettet wirst oder verloren gehst. Da kannst du gar nichts dazu tun, sagt Calvin. Für die, die gerne mit Fachbegriffen um sich werfen, man nennt es doppelte Prädestination. Prädestination, lateinisch Vorherbestimmung. Und doppelt, weil es eben zwei Möglichkeiten gibt. Du bist entweder zum ewigen Leben vorherbestimmt oder zur ewigen Verdammnis, immer schon, von Ewigkeit her. Du kannst selber gar nichts machen, weil Gott eben souverän ist, sagt Calvin. Und es ist logisch und folgerichtig, wenn du von diesem erhabenen, über allen Dingen stehenden, transzendenten Gott ausgehst. Die Bibel gibt es nicht her. Die Bibel redet von einem Gott, der sehr wohl erhaben ist. Über allen Dingen und über allen Welten, der transzendent ist auf eine Art und Weise, die kannst du überhaupt nicht vorstellen. Und dann redet sie davon, dass dieser Gott seine Transzendenz fahren lässt. Er legte die göttliche Gestalt ab, sagt die Bibel, deinetwegen. Calvin hat sie verrennt. Denn Gott ist erhaben, aber nicht abgehoben. Gott steht nicht unberührt über allem. Es berührt ihn zutiefst, was mit dir ist. Es treibt ihn um. Es treibt ihn nach Bethlehem. Es treibt ihn nach Gethsemane. Es treibt ihn nach Golgatha. Gott ist so groß, dass ihm auch das Kleinste nicht wurscht ist, also du. Aber das andere, muss ich noch dazu sagen, gibt die Bibel auch nicht her. Was auch manche geschlossen haben. Gott will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen, steht in der Bibel. Und daraus schließen manche, dann werden schlussendlich eh alle Menschen gerettet werden. Weil es ist ja undenkbar, dass der Wille Gottes nicht erfüllt wird. Kann das sein, dass Gottes Wille nicht erfüllt wird? Kann es tatsächlich sein, dass Gott seinen Willen nicht bekommt? Unvorstellbar, undenkbar, aber ja, es kann sein. Es kann sein, dass Gott etwas will und es passiert nicht. Es kann sein, dass Gott etwas will und es passiert das Gegenteil, weil du Nein sagst. So ernst nimmt er dich. Gott tut buchstäblich alles, damit du doch noch irgendwie durchrutscht und das ewige Leben erwischt. Buchstäblich alles, außer dass er dich zwingt. Das tut er nicht. Du musst dir das anschauen. Es fängt gleich am Anfang an. Kaum haben die Menschen beschlossen, wir kommen auch ohne Gott aus, macht sich Gott auf die Suche. Wo bist du? Ruft er im Garten. Damals, als sich Eva und ihr Mann vor ihm versteckt haben. Das war keine Frage. Gott hat haargenau gewusst, wo die zwei stecken. Das war keine Frage, das war eine Klage. Mensch, wohin hast du dich bloß verrennt? Und von dieser Klage, Mensch, wohin hast du dich bloß verrennt? Von dieser Klage führt ein direkter Weg nach Bethlehem, wo Gott seine göttliche Gestalt, seine Gottheit ablegt und ein Mensch wird. Führt ein direkter Weg nach Gethsemane, wo er bittet und bettelt, dass ihm erspart bleibt, was ihm nicht erspart bleiben kann. Was ihm nicht erspart bleiben kann, nicht weil er müsste, sondern weil die Alternative ist, dass er dich verliert. Und das hält jetzt wirklich nicht aus. Und es führt ein direkter Weg nach Golgatha, auf den Hügel vor Jerusalem, wo der menschgewordene Gott Jesus mit seinem schuldlosen Leben dafür bezahlt, dass du deine Schuld nicht mit dem Leben bezahlen musst. Und dann fragt er dich auch noch. Dann fragt er dich auch noch, ob du dich retten lassen möchtest, ob er dich retten darf. Überlässt es deiner Entscheidung. Nimmt das Risiko in Kauf, dass alles, was er sich angetan hat, umsonst war, für nichts. Gott liefert sich den Menschen aus, lässt es zu, dass schuldbeladene Menschen ihm sein schuldloses Leben nehmen, damit ihre Schuld bezahlt wird. Jesus liefert sich seinen Jüngern aus, bittet sie, nur dass sie da sind für ihn, mit ihm, damit er das durchsteht. Er muss sein Leben, das ihn hängen lassen. Er hat im Laufe der Geschichte viel Spott dafür kassiert. Friedrich Nietzsche, Philosoph, den heute nur viele cool finden, der hat dem Christentum eine Sklavenmoral vorgeworfen. Nietzsche sagt, es gibt Herrenmoral und Sklavenmoral. Herrenmoral, das ist das Recht des Starken. Ich gestalte mein Leben so, wie ich das für richtig finde, selbstbestimmt. Merkt ihr das Stichwort? Begegnet ihr heute öfter. Daran erkennst du Nietzsche-Schüler, ob sie es wissen und zugeben oder nicht. Mir hat keiner was zu sagen. Ich lasse mich nicht einschränken, wenn ich es nicht einsehe. Herrenmoral. Sklavenmoral, sagt Nietzsche, Das ist für die Schwachen, für die, die es nicht schaffen. Die reden sich ihre Unterdrückung schön. Ja, es ist ja viel besser, Rücksicht zu nehmen, auf die anderen zu schauen, wie nicht mit dem Ellbogen durchzusetzen und so weiter. Und damit wollen diese Schwachones, die Loser dann, die Starken, die Herren auf die moralische Tour niederhalten. Sie reden den Starken, den Herren ein, durchsetzen ist böse. Und die ärgste Form der Sklavenmoral, sagt Nietzsche, ist das Christentum. Weil bei den Christen wird sogar ihr Gott zum Sklaven. Stimmt übrigens. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an, sagt die Bibel. Deinetwegen. Wie tief kann Gott sinken? Die Antwort ist ganz einfach. Tiefer als du. Egal wie weit unten du bist, egal wie weit unten du schon mal warst und egal wie weit unten du vielleicht noch mal landest, er war schon dort. Er kennt es. Er hat es durchgemacht. Die Bibel sagt über Jesus, er ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Jesus kennt die Tiefen nicht nur von außen, von oben, aus einer höheren Perspektive. Er war dort. Er hat es erlebt. Er hat es durchgemacht. Deinetwegen. Er hat nicht müssen. Wenn einem die Herrenmoral zusteht, dann ihm, denn er ist der Herr. Und er ist freiwillig zum Sklaven geworden. Und dann hat er gesagt, folge mir nach. Geh den gleichen Weg. Martin Luther hat es beschrieben in diesem berühmten Doppelsatz. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Steht unmittelbar hintereinander bei Luther. Ein Christenmensch ist ein freier Herr aller Dinge und niemand untertan durch den Glauben. Denn wenn Jesus dein Herr ist, dann hat dir niemand sonst irgendwas zu sagen außer ihm. Und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan durch die Liebe. Denn wenn Jesus dein Herr ist, dann gehst du denselben Weg wie er. Kannst so tief sinken, wie es nur notwendig ist, wenn es dem hilft, der dich braucht. Paulus hat es so gesagt, obwohl ich von allen unabhängig bin, habe ich mich selbst für alle zum Diener gemacht. Jetzt machen wir ein Beispiel. Ganz einfach, ganz harmlos, tut hoffentlich niemandem weh. Die Schlimmeren wirst du euch dann selber ausdenken. Wir haben da einen Hausbibelkreis. Wir treffen uns seit Jahren. Wir sind wirklich zusammengewachsen. Wir kennen uns, wir mögen uns, wir wissen voneinander, sind füreinander da. Wir unternehmen auch sonst was miteinander in der Freizeit, nicht immer, aber immer wieder. Und wir haben tolle Gebetsgemeinschaften und Bibelgespräche. Wir gehen jedes Mal bereichert und gesegnet nach Hause. Seit Jahren ist es so. Wenn da jetzt einmal wer Neuer dazu kommt, dann wird das alles anders. Weil den kennen wir noch nicht so, oder die, der ist anders, auf die haben wir uns noch nicht so eingestellt und der stellt andere Fragen, die bringt andere Themen, so ganz grundlegende, die wir längst geklärt haben, die uns nicht weiterbringen. Und überhaupt, wir sind ja nicht so ganz wenig. Wenn da jetzt nur ein, zwei dazukommen, dann wird es unübersichtlich, dann müssen wir am Ende unseren kuscheligen Hausbibelkreis teilen. Merkst du was? Weißt du, der zweitgroßartigste Bibelkreis aller Zeiten, der hatte 13 Mitglieder. Muss ich sagen, wer es war? Okay, Jesus und seine Jünger. Nur zur Sicherheit, falls irgendwer gerade nicht aufgepasst hat. Und diesen zweitgroßartigsten Hausbibelkreis aller Zeiten hat Jesus selber nach 3 Jahren gesprengt und hat gesagt, verteilt euch. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Und der großartigste Bibelkreis aller Zeiten, einschließlich der Ewigkeit, der hatte 3 Mitglieder. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Kannst du dir vorstellen, wie die drei füreinander da waren, was die alles miteinander unternommen haben, was die für eine unfassbar enge und liebevolle geistliche Gemeinschaft gehabt haben? Nein, kannst du dir nicht vorstellen. Natürlich kannst du das nicht vorstellen. Und dann beschließen die drei, wir brechen unsere Gemeinschaft auf. Einer von uns geht. Und der Sohn sagt, ich gehe. Ich gehe hinunter, ich werde einer von denen, ich lasse mich fertig machen und kreuzigen. Und alle drei sind sich einig, das wollen wir. Denn wir wollen die da unten auch bei uns haben. Nur ein Beispiel. Die Schlimmeren kannst du dir jetzt selber vorstellen. Ja, muss ich denn als Christin, als Christ immer zurückstecken? Immer auf alles verzichten? No. Müssen tust gar nichts. Jesus musste auch nicht. Aber als er vor der Wahl gestanden ist, entweder behält er, was ihm zusteht, oder du wirst gerettet, hat er sich für dich entschieden. Und dann hat er gesagt, komm, folge mir, mach's auch so. Weißt du, wenn Jesus selber es nicht für nötig gehalten hat, dass er das festhält, dass er sich festkrallt an dem, was ihm zusteht, dann brauchst du das auch nicht. Und nur nebenbei, wenn du deinen Lieblingshauskreis teilen musst, weil neue dazukommen, und du dann deine Lieblingsgeschwister nicht mehr so oft siehst, spätestens im ganz großen Hausbibelkreis bei Jesus triffst du das eh alle wieder, auf ewig. Es stimmt schon, es wird dir im Leben das eine oder andere entgehen. Aber was immer dir dadurch entgeht, dass du seinen Weg gehst, es ist ihm auch entgangen. Und ganz gleich, wie tief du dann sinkst, du bist in bester Gesellschaft, in seiner. Amen.